Heute Abend soll es mehr oder weniger um Liebe gehen. Das Wort Liebe hat ja auch eine große Inflation, wie die meisten von uns wissen. Du kannst ja den Radio gar nicht aufdrehen und ein Lied hören. Spätestens im zweiten Lied kommt das Wort Liebe vor. Egal welche Art von Musik. Und das Problem in der deutschen Sprache ist, dass wir extrem viele Dinge in das Wort Liebe hineinpacken. In der englischen Sprache ist es eigentlich auch nicht besser. Zum Beispiel sagen wir im Deutschen, als auch im Englischen, ich liebe meine Frau. Na, ist ja nett. Aber derselbe Mann, der sagt, ich liebe meine Frau, der sagt, ich liebe meinen Hund. Was ist jetzt der Unterschied? Warum darf dann die Frau im Haus bleiben, wenn es regnet, und der Hund nicht? Es ist ja irgendwo ein Unterschied. Wir sagen zum Beispiel, ich liebe die Berge. Oder du sagst, ich liebe das Wiener Schnitzel. Wir lieben so viele Dinge, aber was ist es dann? Und da gibt es relativ große Verwirrung, wenn man das Wort Liebe, weil man es so vielfältig anwendet. Ich möchte heute ein paar Punkte über Liebe und über Beziehungen sagen. Warum, Punkt Nummer eins, warum sehnt sich der Mensch überhaupt nach Liebe? Das hat damit zu tun, weil der Mensch ein Beziehungswesen ist. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, als sein Gegenüber. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gott hatte bereits Haustiere, die hatte er genug. Aber jetzt wollte er ein Gegenüber. Und das war der Mensch, das Ebenbild. Und weil Gott uns als sein Ebenbild schuf, sind wir Beziehungswesen. Seht ihr, Gott ist ja ein dreieiniger Gott. Und bereits der eine Gott pflegt in sich selbst Beziehung. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt und ehrt den Vater im Heiligen Geist. Bereits der dreieinige Gott in sich selbst ist ein Beziehungswesen. Und darum, wenn der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, darum ist der Mensch auch ein Beziehungswesen, sonst wären wir nicht im Ebenbild Gottes. Und die Bibel spricht eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite über Beziehung. Der Mensch ist nämlich nicht geschaffen, man kann das im Deutschen so sagen, an sich oder für sich, sondern der Mensch ist geschaffen, um in Beziehungen mit anderen Menschen zu sein. Und da gibt es eben die vertikale Beziehung, sage ich, zu Gott und die horizontale Beziehung zu anderen Menschen. Das heißt übrigens, wenn es einen Menschen gäbe, der keine einzige positive Beziehung zu anderen Menschen hat und dieser Mensch hat auch keine Beziehung zu Gott, also keine Beziehung zu Gott und keine positive Beziehung zu anderen Menschen, dieser Mensch ist eigentlich lebendig tot. Er existiert, aber er lebt nicht. Das ist der Unterschied. Denn Leben tust du nur in Beziehungen. Seht ihr, es ist so, jeder Mensch würde mir recht geben, wenn ich sage, Beziehungen sind Teil eines Menschenlebens. Da würde jeder Mensch, egal wo er steht, sagen, ja, das stimmt hundertprozentig. Aber es ist mehr. Beziehung ist nicht nur Teil des Menschenlebens, wir sind Beziehung. Das heißt, Beziehung ist unsere Identität. Das heißt, wenn du wissen willst, wer du bist, kannst du nicht in den Spiegel schauen. Denn im Spiegel siehst du nur dich. Und du weißt nicht, wer du bist. Weil du weißt nur, wer du bist, in Beziehungen, niemals ohne. Ich bringe das Beispiel oft, aber die Helen, die ist jetzt gerade da, die ist in der Küche. Aber habt ihr sie schon getroffen von Australien, unsere Helen? Die war vor 16 Jahren mal da. Damals war sie 16. Ja, jetzt ist sie 32, müsste sein, gell? Und die kam vor 32 Jahren, vor 16 Jahren, weil ich habe unterrichtet in Brisbane in Australien bei einer Konferenz und da war die Helen dabei. Und nach einem Unterricht kam sie und hat gesagt, du bist von Österreich, ich möchte gerne mal nach Österreich, kann ich zu dir kommen, da zum Dauernhof? Ich habe gesagt, ja, kannst schon kommen. Hat sie gesagt, aber eins sage ich dir gleich, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Ich habe gesagt, ist nicht so tragisch, kannst trotzdem kommen, aber du musst halt tun, was wir sagen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Dann hat sie gesagt, kein Problem, macht sie. Ist auch gekommen, das war vor 16 Jahren. Und sie war ein halbes Jahr da, super Mädchen, die war damals schon lieb, nicht nur jetzt. Und hat brav gearbeitet, alles. Aber wir haben ja jede Woche unsere Mitarbeiterbesprechungen. Wir haben ja dreimal die Woche in der Früh um 7:30 treffen wir uns zum Gebet als Mitarbeiter. Da musste sie halt dabei sein, weil ich habe gesagt, du musst schon ein bisschen tun, was wir sagen, sonst wird es schwierig. Dann war sie auch dabei, aber wann immer es um Bibel, um Jesus, um Gott ging, hat sie nur in den Boden geschaut, bis vorbei war. Dann war sie wieder ganz normal. Und in der letzten Woche, bevor sie nach Hause fuhr, habe ich sie gefragt, Helen, du bist so ein liebes Dirndl, nettes Mädchen heißt es. Warum, ich habe Englisch mit ihr geredet, warum bist du eigentlich immer so negativ, wenn es zu Gott kommt und so? Dann hat sie gesagt, ja, weil ich habe Angst, meine Identität zu verlieren, wenn ich mich auf Gott einlasse. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist deine Identität? Jetzt wäre ich neugierig, was du Angst hast zu verlieren. Wer bist du, Helen? Ich habe da gerade ein Buch drüber gelesen, sonst hätte ich das gar nicht gewusst, was ich fragen soll. Aber da habe ich gefragt, wer bist du, Helen? Dann hat sie gesagt, ja, ich bin die Helen. Dann habe ich gesagt, na, das ist dein Name. Aber wer bist du? Da war sie stutzig, das hat gewirkt. Dann hat sie gesagt, ja, ich bin Australierin. Dann habe ich gesagt, na, das ist deine Nationalität. Wer bist du? Dann hat sie gesagt, ja, ich will Krankenschwester werden. Dann habe ich gesagt, das ist dein Beruf. Wer bist du? Und dann hat sie auch nicht mehr gewusst, was sagen. Ich auch nicht. Und dann habe ich nur gesagt, Helen, mach du mir einen Gefallen, setz dich heute Nacht nieder, halbe Stunde, und denk mal drüber nach, wer du bist, weil du hast mir gesagt, du willst dich nicht auf Gott einlassen, weil du Angst hast, deine Identität zu verlieren. Ich möchte nur wissen, was du Angst hast zu verlieren. Und dann hat sie gesagt, okay, mache ich. Und dann ist sie halt im Zimmer. Am nächsten Tag habe ich sie wieder getroffen, genau hier da draußen, vor dem Gartenhaus. Dann hat sie gelacht über das ganze Gesicht, haben wir gedacht, sie hat sicher wieder irgendwas hat sie wieder gefunden. Und dann habe ich gesagt, Helen, wie schaut es aus? Hat sie gesagt, ja, ich habe mein Leben gestern Jesus gegeben, weil ich habe nachgedacht, wer ich bin und ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Kind von Gott. Jetzt habe ich eine Identität. Und seht ihr, das Problem ist, wenn du nur in den Spiegel schaust, ja, du siehst dich, aber wer bist du? Du weißt erst, wer du bist in Beziehungen. Weil Beziehungen sind nicht Teil unserer Identität, die Beziehungen bestimmen unsere Identität. Das ist ein Riesenunterschied. Das entdeckt man heute übrigens auch in der Humanwissenschaft wieder ganz neu. Wenn man einen Menschen heilen will, wenn ein Mensch krank ist und der Mensch will geheilt werden, dann geht es nicht immer nur um körperliche Heilung, das ist das Soma, der Leib. Das kann notwendig sein, aber körperliche Heilung alleine heilt den Menschen nicht immer. Darum, hat man schon länger erkannt, muss man auch die Psyche, das Seelenleben behandeln. Und die Psyche, die Seele, die beschreibt die Bedürftigkeit des Menschen. Unsere Seele, das beschreibt unsere Sehnsucht nach Wertschätzung, unsere Sehnsucht nach Respekt, nach Anerkennung. Das ist unsere Seele. Auch die muss behandelt werden. Aber auch das ist nicht genug. Das nennt man dann die Psychosomatik. Aber manchmal ist auch das nicht genug. Und das erkennt man heute in der Humanwissenschaft. Es bedarf noch mehr, nämlich die Heilung von Beziehungen. Die Beziehungsebene wird in der Bibel als Geist, als Pneuma beschrieben. Und in der Medizin nennt man das heute die Pneumapsychosomatik. Die Pneuma muss behandelt werden, das sind unsere Beziehungen. Die Somatik muss behandelt werden, das ist unsere Bedürftigkeit. Und das Soma muss behandelt werden, das ist unser Leib. Und darum Körper, Seele, Geist. Alle drei Dinge brauchen Heilung und das geschieht eben der Geist, das Pneuma in Beziehungen. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, dass der Mensch in Beziehungen stehen muss, um Mensch zu sein. Das wird sehr offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt, wie ein Mensch entstanden ist. Frage: Wie viel hast du beigetragen zu deiner eigenen Zeugung? Nicht bei der Zeugung deiner Kinder, du hast ein bisschen was gemacht, aber zur eigenen hast du überhaupt nichts gemacht. Du bist entstanden durch die Beziehung von zwei Menschen. So bist du entstanden. Das muss nicht immer eine ganz romantische Beziehung gewesen sein, Wunschkind. Das kann auch ein bisschen anders sein, dennoch ist es Beziehung, aus der du entstanden bist. Das kann niemand leugnen. Dann die ersten 9 Monate warst du in totaler Abhängigkeit zu deiner Mutter. Keine bewusste Beziehung, aber eine totale Abhängigkeit zu deiner Mutter. Das kann auch niemand bestreiten. Nachdem du geboren wurdest, warst du relativ lange völlig abhängig von der Mutter und von der Beziehung zu ihr. Der Mensch braucht das Wir, um gesund heranreifen zu können. Wenn zum Beispiel ein Kind Ablehnung erfahren hat, ob pränatal, bereits im Bauch der Mutter oder nach der Geburt, hat das oft, das weiß man heute, lebenslange Folgen. Das ist nicht hoffnungslos, aber das kann oft schwere Hürden, hohe, große Hürden sein, das zu überwinden. Dann die nächste Frage, also das erste ist, warum sehnt sich der Mensch nach Beziehung? Weil wir sind Beziehungswesen, wir sind so geschaffen. Zweiter Punkt, warum zerbrechen so viele Beziehungen? Warum gibt es so viel Not in Beziehungen? Nun, das beginnt bereits am Anfang in der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, zur Beziehung mit ihm. Und dann ist aber etwas geschehen. Ich lese da noch im 1. Mose 2, 25. Das war die ungetrübte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Da lesen wir, und sie waren beide nackt. Das ist der Mann und die Frau. Der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. Mann und Frau standen völlig nackt, ungeschützt, offen vor Gott, und sie schämten sich nicht. Wisst ihr, warum wir uns schämen? Wir schämen uns, wenn wir in einer Situation ertappt werden, die uns anders darstellt, als wir wirklich sind. Wenn du zum Beispiel, wenn du angibst, du bist ein super Skifahrer, du bist der beste Skifahrer in Deutschland, und dann wirst du aber ertappt, wie du wirklich fährst, dann schämst du dich. Weil du hast dich anders dargestellt, als du wirklich bist. Das ist ein dummes Beispiel, aber manchmal helfen die auch. Ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, wir schämen uns, wenn wir aufgedeckt werden. Ich war in der Schule immer relativ klein, aber ich war ziemlich frech. Und ich war so immer schon so ein bisschen einer, der vorne sein will, obwohl er nicht kann. Und ich bin immer relativ sportlich gewesen. Da habe ich nicht so ein Problem gehabt, aber eins kann ich nicht, ich kann nicht Ball spielen. Ich kann Skifahren, ich kann klettern und das Zeug, aber Ballspielen ist eine Katastrophe. Ein Freund wollte mir mal Tennis beibringen. Nach der fünften Stunde hat er gesagt, geh Skifahren, das bringt nichts. Da war ich schon ein bisschen älter. Aber ich kann mich so gut erinnern, in der Hauptschule, da war ich vielleicht so 12 Jahre alt, haben wir Fußball gespielt. Damals habe ich noch nicht gewusst, dass ich nicht Ball spielen kann. Ich dachte, ich kann's. Und dann haben wir halt Fußball gespielt. Ich war halt auch dabei, was weiß ich. Und dann war halt die Frage, wer ist der Kapitän vom Team? Ja, ist ja logisch, ich. Ist eh klar, wer sonst, gell? Und beim Nachhausegehen kann ich mich erinnern, da waren 2 Schüler hinter mir und ich habe sie gehört, die haben miteinander gesagt, dieser Trottel will Kapitän sein, der trifft nicht mal den Ball. Ich habe seit dem Tag nie mehr Fußball gespielt, weil ich mich geschämt habe. Man stellt sich als was dar, was man aber nicht ist. Und wenn du aufgedeckt wirst, dann schämst du dich. Es ist interessant, wenn man Adam und Eva anschaut, ersten Mann und erste Frau, die standen frei vor Gott. Adam und Eva haben sich nicht geschämt, sie schämten sich nicht, lesen wir hier. Die waren völlig selbstbewusst, aber, und das wird oft missverstanden, wisst ihr, warum Adam und Eva so selbstbewusst waren? Nicht, weil sie hochintelligent und sportlich und dynamisch waren und begabt, sie waren vielmehr nackt und schwach und abhängig. Und sie schämten sich nicht. Sie lebten im Ebenbild in der Abhängigkeit zu Gott. Die Verhältnisse waren klar. Die Verhältnisse waren so: Gott ist Gott und wir sind wir. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und ich bin geschaffen als Ebenbild, um in Abhängigkeit, in Liebe, in Vertrauen mit meinem Gott, der mich erschaffen hat, zu leben. Solange der Mensch in dieser Abhängigkeit, in dieser Schwäche lebte, hat er sich nicht geschämt. Der Mensch war Mensch und Gott war Gott. Das war seine Identität. Der Zerbruch kam dann, als der Mensch mehr sein wollte als das, wozu er geschaffen war. Als der Mensch nicht mehr Mensch sein wollte, sondern er wollte Gott sein. Der Mensch war nicht mehr zufrieden damit, im Ebenbild Gottes zu sein. Er wollte das Abbild Gottes sein. Er wollte nicht mehr in Beziehung mit Gott leben. Er wollte Gott ersetzen. Er wollte selber Gott sein. Das war nämlich die Verführung. Und als er nachgegeben hat, hat er seine Identität verloren. Und darum, Freunde, sobald wir anfangen, Beziehungen oder Liebe mit irgendetwas anderes zu ersetzen, hast du schon verloren. Wenn dein Drang nach Geltung, nach Erfolg auf Kosten von Beziehungen geht, dann bist du bereits der Verlierer. Immer. Weil wir sind zu Beziehung geschaffen. Und sobald wir Beziehung mit etwas ersetzen, haben wir verloren. Und die Erzählung am Anfang der Bibel geht so weiter. In Genesis 3, Vers 4 lesen wir, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass sie eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab sie auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Satan hat ihnen versprochen, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Dann haben sie von der Frucht gegessen. Was haben sie erkannt? Sie haben erkannt, dass sie nackt waren. und sie haben sich geschämt und haben sich versteckt. Und dann haben sie noch Feigenblätter gemacht, dass man das ein bisschen verdecken kann. Wenn man so denkt, Adam und Eva, das ist ja ein bisschen naiv, wie blöd können die werden? Die geben ein paar Feigenblätter rum und glauben, Gott sieht sie nicht. Das ist extrem naiv. Aber wisst ihr was, bevor wir darüber lachen, müssen wir uns selber mal prüfen, mit wie vielen Feigenblättern wir uns ständig bedecken. Was wir immer vorgeben zu sein, obwohl wir wissen, wir sind es nicht. Was wir tun, um anerkannt, um beliebt zu sein, und da geben wir Feigenblätter rum. Wisst ihr, was wir oft tun? Wir zeigen auch die Woche, eine Woche ist kurz, wir zeigen meistens nur die Seite, von der wir wissen, so mögen mich die Leute. Aber die Seite, da wo wir Ablehnung befürchten, die verstecken wir und halten sie geheim. Und wisst ihr, was wir da lernen sollten zu tun? Die Seiten sollten wir ansprechen, darüber reden, in persönlichen Gesprächen unter Christen. Denn nur so kannst du frei werden. Wir laufen dauernd mit Feigenblättern rum und wir trauen uns nicht zuzugeben, das zu sein, was wir sind. Wir wollen beeindrucken, wir wollen herausragen. Interessantes Wort, herausragen. Warum willst du herausragen? Warum genügt es nicht, Mensch zu sein? Seht ihr, wir wollen immer was Besonderes. Wir wollen mehr sein, als wir sind. Und darum haben wir diese Probleme. Wir tun uns schwer. Im Griechischen gibt es einige Worte für Liebe. Zwei davon sind für uns entscheidend heute Abend. Das eine Wort ist das Wort Eros. Das kennt ihr wahrscheinlich oder habt schon gehört, das Wort Eros. Davon leiten wir das Wort erotisch ab, was auch seine Richtigkeit hat. Aber im Griechischen ist Eros viel umfassender. Wir reduzieren heute Eros nur auf Sex und in die erotische Ecke. Aber es hat viel mehr. Was ist Eros? Ich rede jetzt als Mann, aber die erotische Liebe wird geweckt, wenn ich eine attraktive Frau vor mir sehe. Ich fühle mich angezogen. Die Attraktivität dieser Person zieht meine Blicke auf sich. Das ist Eros. Das heißt, die erotische Liebe ist abhängig von der Attraktivität meines Gegenübers. Wenn mein Gegenüber extrem attraktiv ist, ist die erotische Liebe groß. Wenn mein Gegenüber weniger attraktiv ist, ist die erotische Liebe weniger groß. Das heißt, je attraktiver, je schöner ich bin, desto mehr werde ich geliebt und begehrt. Wenn ich weniger attraktiv bin, dann werde ich weniger geliebt. Und dieses Prinzip der Erotik gilt nicht nur für die erotische Liebe, sondern für unsere Gesellschaft im Allgemeinen. Um in unserer Gesellschaft, Deutschland, Österreich, etwas zu gelten, musst du attraktiv, dynamisch und erfolgreich sein. Wenn du das nicht bist, dann bist du Fußvolk. So wird es gesagt. Schon ein Kind, ein kleines Kind, lernt sehr bald, wenn ich ganz lieb bin zu meiner Großmama, dann hat sie mich mehr lieb. Wenn ich sie mit Sand bewerfe, hat sie mich weniger lieb. Und je ein süßeres Gesicht und netteres Lächeln ein Kind hat, desto mehr von Eros, diese Attraktivität, wird es bekommen, diese Angezogenheit. Eros, und das ist entscheidend, Eros liebt, weil ich liebenswert bin, weil ich es verdiene, geliebt zu werden. Ich bin so attraktiv und darum werde ich geliebt. Und wir erleben im Alltag unseres Lebens fast ausschließlich Eros, das ist die bedingte Liebe, in fast jedem Bereich unseres Lebens. Und dieses Denken von Eros hat Jesus total auf den Kopf gestellt. Gott liebt uns, und das, wenn ich das so erkläre, werden die meisten von euch sagen, ja, der hat völlig recht. Aber wenn wir das verinnerlichen, das revolutioniert dein Leben. Gott liebt dich nicht, weil du liebenswert oder liebenswürdig bist, sondern weil Gott uns liebt, darum sind wir wertvoll. Seht ihr, es sind bereits die Worte liebenswert. Ein liebenswerter Mensch, der ist es wert, geliebt zu werden. Ein liebenswürdiger Mensch, ja, der ist würdig, geliebt zu werden. Der ist attraktiv, geliebt zu werden. Das ist Eros. Aber das hat Jesus total auf den Kopf gestellt. Und wer eine Bibel mit hat, schlagt es auf 1. Johannes 4. 1. Johannes 4. Da schreibt der Apostel Johannes. 1. Johannes 4 und ich lese die Verse 7 bis 10. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Soweit. Hier haben wir folgende Aussage. Gott ist Liebe, und das ist das andere griechische Wort, Agape. Und die Liebe kommt von Gott. Und die Liebe Gottes ist nicht Eros. Du kannst die Liebe Gottes nicht verdienen, denn das wäre Eros. Die Liebe Gottes kannst du nur empfangen. Agape hat auch nicht damit zu tun, dass wir uns anstrengen, Gott zu lieben, sondern Vers 10, das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, das ist nicht Agape, sondern dass er uns geliebt hat, das ist Agape. Nicht unsere Anstrengung, Gott zu lieben und damit attraktiv zu werden, damit er uns noch mehr lieben kann, das ist Eros. Sondern das ist Agape, dass er uns geliebt hat. Und das ist die bedingungslose Liebe Gottes. Und weil du von ihm so geliebt bist, darum bist du wertvoll. Das ist der Punkt. Ich möchte den Unterschied vielleicht ein bisschen so erklären. Unterschied zwischen Eros und Agape. Nehmen wir an, das sind zwei Ehefrauen. Und beide Ehefrauen haben eine total hingebende Liebe zu ihren Ehemännern. Eine dieser Ehefrauen allerdings ist ständig unruhig, zersorgt, müde und ängstlich. Die andere Frau ist zuversichtlich und strahlt Frieden aus. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der: Die eine Frau, die immer voller Sorge ist, liebt und unterstützt ihren Mann, damit er sie liebt. Das ist Eros. Die andere Frau, die Freiheit ausstrahlt, unterstützt und liebt ihren Mann, weil er sie liebt. Und das ist Agape. Und Gott liebt uns mit Agape. Ich glaube, die meisten Christen, wir wissen das, glauben, dass Gott sie liebt. Aber viele Christen glauben nicht, dass Gott sie gerne hat. Weil das habe ich ja nicht verdient. so wie ich lebe, kann ja Gott mich nicht wirklich lieben. Seht ihr, da bist du bei Eros. Aber die Liebe Gottes ist eben Agape und das ist der Unterschied. Und ich, wie ich gesagt habe, die Worte können dir alle geläufig sein. Wenn du das verinnerlichst, erlebst du eine Freiheit, die ist unwahrscheinlich. Nun, die Frage ist, wie hat Gott seine Liebe zu uns bewiesen? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wir lesen hier im Johannes, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Das heißt, Gott hat seine Liebe, Agape, zu uns bewiesen. Denn Liebe ist nicht nur ein Wort. Wenn Gott nur sagen würde, vom Himmel runter sagen, du Leute, nur nebenbei, damit ihr wisst, ich liebe euch. Ja, das ist nett. Aber mehr nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, Freunde, ich liebe meine Frau, denkst du, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn meine Frau das hört, dann würde sie sagen, dann wäre es mal Zeit, dass du mir das auch zeigst. Dass du es mit deiner Tat beweist, dass du mich liebst. Und Gott hat nicht nur gesagt, ich liebe dich, Gott hat es mit einer Tat bewiesen. Darin ist die Liebe Gottes offenbart, dass es einen einzigen Sohn in uns gab. Das heißt, er hat bewiesen, dass er uns liebt, nicht nur gesagt. Und das Zweite, Liebe, wahre Liebe wird sichtbar in der Intensität. Wenn ich euch zum Beispiel und ihr mich am Morgen grüßt, sagen wir guten Morgen, das ist nett. Aber ob da Liebe dahinter ist, bezweifle ich schwer. Von meiner Seite als auch von eurer. Das heißt, das ist ja gut, das sollten wir tun. Wenn dein Nachbar dich grüßt, das ist nett. Wenn dir jemand Zeit schenkt, auf einen Kaffee mit dir geht und dir zuhört, das ist schon ein ziemlich großer Beweis der Wertschätzung. Wenn dir jemand sogar das Versprechen gibt, sein Leben mit dir zu teilen, das ist schon hingebende Liebe. Aber wenn jemand sein Leben für dich einsetzt, das ist äußerste Liebe. Und genau das hat Gott getan. Seht ihr, Liebe muss offenbart werden durch eine Tat und das Ausmaß der Liebe wird offensichtlich an der Intensität der Liebe. Und die äußerste Liebe ist da, wo ein Mensch sein Leben für dich gibt. Und genau das hat Gott in Christus für uns getan. Seht ihr, es ist auch so, wenn ein kleines Kind die Brücke runterfällt, wird die Mutter nicht lange überleben. Soll ich nachspringen, lohnt sie das und so weiter? Die wird nachspringen. Nur da ist ein Punkt dabei, die Mutter rettet nicht das Leben ihres Kindes, sie rettet ihr eigenes Fleisch und Blut. Sie rettet sich selbst. Das ist keine Heldentat in dem Sinn. Das ist eine große Tat. Aber du rettest dein eigenes Fleisch und Blut. Wisst ihr, was bei der Liebe Gottes so herausragend ist? Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir seine Feinde waren. Und jetzt schlagt's mit mir bitte noch auf Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5, da lesen wir Folgendes. Und das ist das Ausmaß der Liebe Gottes. Römer 5 und Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wisst ihr, wann Jesus für dich gestorben ist? Als du gottlos warst. Denn kaum jemand wird für einen Gerechten sterben, für einen Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Ja, das stimmt. Gott aber, Vers 8, Er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr und so weiter. Der Punkt ist, Gott beweist seine Liebe dir und mir gegenüber, dass er sein Leben für uns gibt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist das Ausmaß seiner Liebe. Jetzt möchte man meinen, dass jeder Mensch, der halbwegs normal ist und das halbwegs nachvollzieht, dass der sich auf diesen Gott stürzt und sagt, den Gott will ich, der mich so liebt. Warum ist das nicht der Fall? Ich gebe euch einen Grund oder mehrere Gründe. Der erste Grund ist der, weil biografisch, das heißt in unserer Lebenserfahrung, kennen wir eine solche Liebe kaum oder überhaupt nicht, diese Agape-Liebe. Es gibt Menschen hier in diesem Raum, ihr könntet kein einziges Beispiel nennen, wo ein anderer Mensch dich bedingungslos geliebt hat. Es gibt kein einziges in deinem Leben. Du wurdest immer geliebt, wenn du Erwartungen gesprochen hast, wenn du funktioniert hast. Aber wenn nicht, dann wurde dir die Liebe entzogen. Das ist Eros. Das kennst du. Aber du hast noch nie Agape erfahren. Das ist ein Grund, warum wir uns schwer tun, zu diesem Gott zu kommen, weil wir können gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt. Da muss ein Haken dabei sein. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, weil die Religion, auch christliche Religion, uns gelehrt hat, da gibt es sogar ein Lied, dass Gott nur brave Kinder liebt. Und darum fallen wir wieder zurück zum Eros. Und was tun wir? Wir versuchen bei Gott zu punkten. Wenn ich mehr bete, dann wird Gott mich auch ein bisschen mehr lieben. Wenn ich mehr faste, dann kann Gott auch ein bisschen mehr Segen schenken. Und wir bringen schon wieder fromme Leistungen und damit bist du schon wieder bei Eros. Seht ihr? Das ist das, wir hören die Worte, aber es zu verinnerlichen, das ist ein Wunder. Und wenn das geschieht, bist du frei. Übrigens, das geschieht nicht einmal, das muss 100 Mal in deinem Leben geschehen oder 1000 Mal. Du hast einmal Agape erkannt und dich so daran erfreut. Und 2 Wochen später bist du wieder voll im Eros, auch in deinem christlichen Leben. Und darum deprimiert und schwermütig, so wie es mir oft genug geht. Und vielleicht ein Beispiel noch, damit man das noch daran festmache. Ihr alle kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom liebenden Vater. Ihr wisst, der Sohn war weg, hat das ganze Geld verprasst und so weiter. Und als er zurückkam zum Vater, hat er sich ja dieses Sprüchlein zurechtgelegt, wo er zum Vater sagen wollte, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein, aber nimm mich auf als einen der Arbeiter. Das klingt ja ganz nett. Aber wisst ihr, wo der Sohn hier schon wieder war? Bei Eros. Er erkannte, dein Sohn zu sein, bin ich nicht mehr würdig. Aber weißt du was, Vater, was ich immer noch kann? Ich kann immer noch arbeiten. Und damit will er sich schon wieder die Anerkennung des Vaters verdienen. Das Faszinierende ist, als der Sohn da kam, muss man durchlesen im Lukas-Evangelium, und der Vater lief ihm entgegen, da wollte der Sohn dieses Sprüchlein aufsagen, das hat den Vater überhaupt nicht interessiert. Er hat nur ein paar Worte gesagt, dann hat er ihn umarmt, geküsst, er konnte gar nicht mehr weiterreden. Weil es nicht Eros, sondern Agape ist, mit der Gott uns liebt. In dieser Geschichte wird es so klar und angreifbar. Der Sohn feiert ein Fest. Er konnte nichts tun für die Liebe des Vaters. Er konnte nur da sitzen und empfangen und sagen, danke, danke. Er konnte nichts tun. Jemand hat mal so gesagt, stellt euch vor, die haben ja dann ein Fest gefeiert. Ihr kennt die Geschichte mit Eltern, Bruder und so weiter. Der ist auch voll im Eros drinnen gewesen. Dann feiern sie ein Fest die ganze Nacht. Und die haben sicher nicht wenig getrunken, nehme ich mal an. Und dann geht der junge Sohn wieder in sein Zimmer, vielleicht sogar, wo er früher geschlafen hat. Ein bisschen Kopfweh. Und wacht am nächsten Tag in der Früh auf. Immer noch vielleicht sogar ungewaschen, keine Ahnung, ob er sich am Abend gewaschen hat. Und da denkt er sich, was war das gestern? Wie kann es sein, dass ein Kuss von meinem Vater meine Vergangenheit völlig auslöscht und ich wieder Sohn bin? Das gibt's nicht. Vielleicht hat sich der Vater doch anders überlegt. Er hat gesehen, wie ich stinke und ausschaue. Und dann schlüpft in die Arbeitsmontur der junge Sohn, schleicht über den Hof, melkt die Kühe, mistet aus, weil er sich denkt, wenn ich mich anstrenge, dann vielleicht nimmt er mich doch wieder an. Und schon wieder bei Eros. Und wir Christen greifen immer wieder zur religiösen Mistgabel zurück. Wir versuchen immer wieder, uns die Liebe zu verdienen und sind im Eros, anstatt bei Agape. Und am Schluss noch, das hat mein Leben wirklich extrem beeinflusst. Blöderweise vergesse ich es immer wieder. Ich vergesse die Wahrheit. Was ich euch heute predige, glaubt ja nicht, dass ich das, ich weiß es. Das, was ich weiß, würde für 1000 Jahre reichen. Aber ich kann es mir keine 2 Wochen merken. Und bin schon wieder drin im alten System. Darum predige ich so gerne, weil ich predige meistens zu mir selber. Wenn du nichts davon hast, heute Abend, mir völlig egal. Ich bin gesegnet. Weil ich vergesse diese Wahrheiten. Und ich kann mich gut erinnern, dass das ist, ja, jetzt bin ich 25 Jahre, und nächstes Jahr haben wir unsere silberne Hochzeit, das ist ein Wahnsinn, gell, wenn ich es vergeht. Aber es ist nett, es feiert sein auch. Aber wenn ich denke, vor ja, 50 werde ich auch noch dazu, jetzt geht es echt bergab, du Wahnsinn, gell. Aber übrigens, C.G. Jung hat ja das gesagt, das wisst ihr, gell, mit 40 bist du am Höhepunkt deines Lebens. Ab 40 geht es nur noch bergab, falls du das nicht gewusst hast. Das ist wie die Sonne. Vormittag geht sie auf bis Mittag, aber dann geht sie nur noch runter. Die geht nie mehr auf an dem Tag. Ja, das ist die Reinkarnation. Jetzt bist du im falschen Club, Matthias. Es geht runter. Nur übrigens, die Nachmittagssonne ist ja viel schöner wie die Morgensonne. Aber sie geht unter. Und das ist ja so. Aber wenn ich zurückschaue, als ich so 20, ich habe mich ja mit 15 eigentlich bekehrt, aber ich habe dann festgestellt, mit 18, das funktioniert nicht, ich hoffe das nicht, dieses christliche Leben. Das muss für bessere Menschen gedacht sein. Und da bin ich so 5 Jahre Skilehrer, Bergführer und so weiter. In Österreich, auch in Australien, USA und so weiter. Ich war auf extrem vielen Partys. Das war halt damals so, das, was weiß ich, war halt so. Und da war es halt die paar Jahre, da war viel mit Trinken. Es gab wirklich kaum, im Winter kaum eine Woche, wo ich nicht betrunken war. Aber sehr. Und mit Mädchen und so weiter. Also da war viel, was Barting anbelangt. Wenn Party und Mädchen Spaß bedeutet, dann habe ich ziemlich viel Spaß gehabt, würde ich mal so sagen. Aber was ich damals getan habe und gesagt habe, ich würde es nie mehr tun. Denn du bereitest Menschen Verletzungen, die du nie wieder gut machen kannst. Die Wunden heilen, aber die Narben nimmst du mit ins Grab. Die Narben vergehen nie. Vielleicht in Ewigkeit. Aber ich denke manchmal zurück, damals an die Zeit, voll besoffen und Blödsinn gemacht. Nicht Blödsinn, der witzig ist, sondern der blöd ist. Das, was peinlich ist. Und ich war aber Christ. Ich weiß noch, damals, Jesus hat so ab und zu wieder mal so auf die Art gesagt, Hans-Peter, ich bin immer noch bei dir. Da habe ich gesagt, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Und heute reise ich um die Welt und erzähle Menschen von Jesus und ich studiere sein Wort und ich liebe es zu studieren und auch zu predigen. Und die Frage ist, wann hat Gott mich mehr geliebt? Als ich vor 30 Jahren voll besoffen Blödsinn gemacht habe, obwohl ich Christus kannte? Oder heute, wo ich Menschen von Jesus erzähle fast jeden Tag? Und die Antwort ist, er hat mich damals genauso geliebt wie heute. Und er liebt mich heute kein Stück mehr als damals vor 30 Jahren. Und wenn ich einmal im Himmel vor ihm stehe, wird er mich kein bisschen mehr lieben als heute. Weil das ist Agape. Es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich noch mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Und was ich noch sagen will, ich hatte es zum ersten Mal kapiert vor ungefähr 24 Jahren. Bis dorthin habe ich das überhaupt nicht kapiert. Das war für mich Religion. Auf die Art, ich glaube, wer hat das mal gesagt? Zinzendorf. Da gibt es einen berühmten Ausspruch von Zinzendorf, wo der Gekreuzigte auf ihn runterschaut und sagt, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Der Satz mag für Zinzendorf sehr entscheidend gewesen sein, aber er ist nicht korrekt. Das ist Religion. Manchmal spricht Gott zu uns auf verschiedene Weise und ich spreche da überhaupt nicht Zinzendorf was ab, aber ein Satz wie dieser setzt mich extrem unter Druck. Das ist nicht Agape, das ist Eros. Ich habe für dich was getan, bin attraktiv, aber jetzt will ich auch was zurückhaben, jetzt musst du zeigen, dass du auch attraktiv bist. Das ist Eros, nicht Agape. Und unter dem habe ich lange Jahre gelebt. Und als ich dann, das war in Australien, ich habe dann auf einer Farm gearbeitet, da habe ich nur meinen Traktor gehabt und ein paar tausend Schafe, da war nicht viel mit Versuchung und so weiter. Und da habe ich echt jeden Tag wieder meine Bibel gelesen, weil am Abend ich habe nichts gehabt. Ich war alleine da in meinem Zimmer, der Manager in der Früh hat mir gesagt, was ich tun soll. Und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen angefangen zu kapieren, dass Gott mich so liebt, wie ich bin, auch in meinem unmöglichen Leben. Weil als ich so gelebt habe, habe ich schon manchmal gedacht, wenn Jesus heute zurückkommt, das schaut schlecht aus. Ich bin in der Hölle, aber hundertprozentig. Und darum habe ich mir gedacht, also zu weit darf ich es nicht treiben. Und da war mir die Frage, wie weit kann ich gehen, dass ich gerade nicht über die Ding komme und in die Hölle gehe? Das war immer die Frage. Und später wurde die Frage dann, wie weit kann ich mich fernhalten von dem, was mich kaputt macht? Das ist ja die andere Frage. Aber dann habe ich so ein bisschen kapiert, dass Gott mich einfach liebt. Und dann habe ich mir aber so gedacht, wenn ich das echt glaube, dann benehme ich mich wie ein Schwein. Weil dann tun lasse ich, was ich will, weil er liebt mich ja sowieso. Also dann wird mein Leben gefährlich. Aber wisst ihr, was geschehen ist? Genau das Gegenteil. Als ich so kapiert habe, dass Gott mich echt liebt, so wie ich bin, ohne dass ich was beweisen muss, habe ich angefangen, Gott zu lieben. Dies war der Anfang, wo ich mit Freude Jesus gelebt habe und wo ich stolz war auf ihn. Ich war vorher nicht stolz auf ihn, das war so eine Pflichtsache, weil er hat das für mich getan, jetzt muss ich halt auch was tun. Und ich habe angefangen mit Freude Jesus nachzufolgen. Angst hat mich nie motiviert, mit Freude Jesus nachzufolgen, nie. Nur die Liebe, Agape. Was auch geschehen ist dann über die Jahre ist, ich habe gelernt, Menschen neben mir, die auch nicht liebenswürdig sind, mehr zu lieben. Weil ich schaue den an und denke mir, sympathisch ist er nicht. Aber den hat Gott genauso gerne wie mich. Genauso gern wie mich. Und das gibt mir eine Freiheit, den anzunehmen und zu respektieren, wie er ist. Und wisst ihr, was ich auch gelernt habe? Mich selbst mehr zu lieben. Mich selber anzunehmen, auch ohne Fußball spielen können. Oft bekennen meine Schwächen, ohne dass ich mich schämen muss. Bekennen, was peinlich ist, ohne dass ich mich schämen muss. Weil das bin ich, mit meinen Stärken und Schwächen. Gott hat mir so gemacht, ich will natürlich wachsen und reifen und ein bisschen klüger werden, das schadet ja nicht. Aber die Liebe, die Wertschätzung mir gegenüber ändert sich nie. Ich bin wertvoll. Und als ich das so erfasst habe, habe ich echt begonnen, Christsein zu genießen. Und das tue ich im Prinzip bis heute, muss ich ganz ehrlich zugeben. Heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Letzter Monat war nicht so gut, war ich oft nicht gut drauf. Aber das hat viele Gründe. Aber generell die unterschwellige Motivation meines Lebens ist, ich bin wertvoll und geliebt. Und das wünsche ich jedem Menschen. Und darum will ich weiterhin gerne das tun, was ich tue, und predigen, was ich predige. Ich bete noch. Lieber Vater, es ist echt ein totales Geschenk, so von dir gemacht und geliebt zu sein. Du hast uns genauso geschaffen, wie wir sind, und du liebst uns genauso, wie wir sind. Und wir können nichts tun, um das zu ändern. Das Einzige, was wir tun oder verpassen können, ist, in dieser Liebe zu leben. Uns an dieser Liebe zu erfreuen, uns in dieser Liebe zu sonnen. Das können wir verpassen. Aber deine Liebe, Herr, können wir nie verdienen. Es ist Agape. Und Herr, ich wünsche mir so, dass das nicht nur Worte sind, die wir in Bibelkreisen uns gegenseitig sagen, sondern dass wir es wirklich durch Kraft deines Heiligen Geistes, durch eine Offenbarung erkennen und uns daran erfreuen. Dass es wirklich so sein kann, dass wir gerne mit dir leben, gerne dir nachfolgen, gerne deine Kinder sind. Herr, das wünsche ich mir für mich, für all die lieben Leute hier. Segne uns mit deiner Liebe und unser Verständnis dafür. Amen.